Diese Folge Fußball MML wird präsentiert von Salzbrennerwürstchen, das knackige Vergnügen.
Da lasse ich auf meinen Freund Micky nichts kommen. Im Vergleich zu Montag hat er aufgeräumt. Es gab viele Kommentare. Es gab viele Kommentare im Internet, wie es denn bei dir aussah im Hotel. Aber im Vergleich wirklich zu der Folge, Sahne. Erste Sahne, sieht gut aus.
Ich lebe. Ich lebe. Ich bin der Mensch, der lebt. Ja, oh Gott, was habt ihr denn dagegen einzuhalten? Ja, ich spüre mich noch selbst. Ich bin wild, ich bin frei, ich bin ungezähmt. Ich bin ein Mustang.
Ja.
So sieht's nämlich aus. Ja.
Du lebst aus dem Koffer. Wenn wir schon dabei sind, Dinge zu kommentieren, die man nur sehen kann.
Ja.
Ich wollte euch ganz kurz vorwarnen. Ich trage mein Tigerhemd, lieber Mike.
In dir.
Heute nicht, weil die Löwen nicht mehr singen.
So ist es, ja.
So,
richtig.
Verstehe. Und das möchte ich als Werner Hansch jetzt nochmal aufgearbeitet haben.
Ich trage mein Tigerhemd nicht mehr, weil die Löwen ihre Schwingen eingeklappt haben und nicht mehr singen. Ja, so ist es. Ich musste sehr lachen, diese ganze Handschaftigkeit ist offensichtlich also auch in meinen privaten Bekannten- und Freundeskreis übergegangen, weil ich musste ja zwischenzeitlich Palma nochmal verlassen, um in Köln den Kölner Treff zu moderieren, und ich guckte dann die erste Hälfte von Argentinien gegen England noch Backstage beim Kölner Treff, und dann saß Susanne Link und ich, wir waren so quasi in der WDR-Kantine, hockten wir auf so einem Tischchen und guckten das, und dann machte, ich weiß gar nicht wer, irgendein Engländer machte irgendetwas, und dann sagte Susanne rechts neben mir: "Harach, vertändelt." Und dann merkst du, okay, es ist wirklich, dieser Hansch-Virus hat wirklich also ganz viele. Aber Susanne kennt mich ja schon aus den frühesten Radio-NRW-Zeiten, wo ich diese ganzen Hansch-O-Töne ja gesammelt hatte. Ich habe ja ein O-Ton-Archiv angelegt, damals bei meiner ersten Arbeitsstelle beim Radio. Ja, da ging es ja los mit der Kopfbrumme und der Quirke und Pickenhagen mit der Platsche. Und daher kannten sie es noch, vertändelt. Und 26 Jahre später sitzen wir da in der Kantine und gucken das. Ja.
Das ist so, du hast mir Helmut Kohl in den Kopf gesetzt und anderen halt Werner Hansch.
Ja, genau.
Wenn du dich nochmal neu bei X anmelden könntest, würde ich dir sagen, nimm den Namen der Hansch Gottes. Was mich zu meiner eigenen Überleitung führt, denn ich habe einen Vorschlag für den Folgentitel.
Jetzt schon.
Ich habe ganz am Anfang, weil es muss aus dem System, sonst schleppe ich es die ganze Zeit
mit
mir
allerdings.
Um.
Das ist richtig.
Ich habe mir das 2:1 der Argentinier, ich habe es euch, glaube ich, auch nochmal geschickt, in Super Slow-Mo noch einmal angeschaut, wie er da an zwei Engländern vorbeigeht, Lionel Messi, und dann mit dem schwachen rechten Fuß nach innen flankt. Da steht: der beste Pass in World Cup History war unterschrieben. Die beste Flanke in World Cup History. Ich schlage vor, weil es auch ein 2:1 gegen England war, die Flank Gottes.
Ja, da müssten wir nochmal drüber reden. Also,
aber schön, dass du aus dem Kopf
in Revision. Ja, schön, schön, dass du es aus dem System hast.
Aber
die
mit
Folge
dem schwachen rechten Fuß. Und wenn man es in dieser Superzeitlupe sieht, wie der genau so getimed ist und von der Höhe so, dass kein Engländer, egal ob er 2,83 oder 1,97 großes, auch nur mit den Haarspitzen rankommen.
Ja, aber ich genau jetzt auf auch den Kopf nicht, von Lautaro also das finde ich aber jetzt auch ein bisschen, ehrlicherweise, ich finde es jetzt auch ein bisschen künstlich überhöht. Das ist eine sehr gute Flanke, ja. Und er hat sie mit dem schwachen rechten Fuß geschlagen. Ja, alles richtig. Das kann ein Fußballer seiner Klasse, ehrlicherweise, das kann man auch mal erwarten, dass ihm das gelingt. und dass so ein Ding dann ankommt, das ist gut. So, aber das ist jetzt auch nicht der beste Pass aller. Es ist wirklich einfach Quatsch. Also der fährt
der hat
schon
zwei
als
Spiele nicht mehr getroffen, der Trottel.
Ja, weißt du, da gibt es so viele andere Beispiele. Da gibt es halt Frank de Boer auf Dennis Bergkamp gegen Argentinien. Aber schönes Ding. Also wie gesagt, Tuchel sieht es wahrscheinlich anders, aber ist auf jeden Fall eine tolle Flanke, keine Frage. Die kommt natürlich sehr gut, aber die kommt auch deshalb so gut, weil die Engländer dumm genug waren, Martinez da einköpfen zu lassen. Der ist ja nicht wie Spence 3,17 Meter groß, sondern Lautaro Martinez ist wahrscheinlich auch nur 1,78. Aber gut.
Ist euch auch aufgefallen, dass der Spence wieder noch ein Stück größer geworden ist?
Der ist noch größer geworden, ja. Also dem möchte man in die Wange kneifen und sagen: Junge, du bist ja noch größer geworden.
Der ist einfach nochmal über sich hinausgewachsen. Ist das nicht spektakulär?
Ich gucke die ganze Zeit, also für alle, die uns jetzt hören, wir sind ja sozusagen alle an unterschiedlichen Orten. Miki auf Mallorca, ich in Hamburg und Lukas ist in Berlin. Und dann haben wir ja einen Monitor logischerweise vor uns, wo man eben alle sieht. Da bei dir im Hintergrund, ich muss da mal näher rankommen, steht da ein Buch, wo drauf steht Football Styler.
Ja, aber schon die ganze Weltmeisterschaft.
Ja, aber es fällt mir halt jetzt erst auf.
Ich kann es nur empfehlen. Es hat mir mein Freund Rolf zum Geburtstag geschenkt, glaube ich. Und ich habe es direkt auch noch einmal gekauft und an Elvie von Hands of God geschickt, weil das ist wirklich abenteuerlich, wie toll das ist. Phil Gascoigne, George Best, sensationell.
Ah ja, okay, sehr gut.
Großartig. Miki, lege ich dir auch ans Herz. Nicht?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin also jetzt schon gleichermaßen angezündet wie erschüttert, dass man mir es noch nicht gratis in den Arsch geschoben hat.
Wo du doch gerade Geburtstag hattest. Bin ich in die Medien gegangen.
So. Ja, kommt ja gar nichts.
Ja.
Ich habe noch einen Funfact für euch.
Bitte.
Den unser gemeinsamer Freund Dennis eingeschickt hat, direkt nach dem Spiel.
Ja.
Die Viererkette von Tottenham in der vergangenen Saison, die ja lange gegen den Abstieg gespielt haben aus der Premier League, wie wir wissen, war übrigens Spence, Van de Ven, Romero und Porro. Da siehst du, man kann auch kleiner sein als die Summe der einzelnen Teile.
Ja.
Also nach dieser Weltmeisterschaft, das sind 3 von 4 aus dem All-Star-Team, wenn es um die Verteidigung geht. Porro, der getroffen hat gegen die Franzosen, Romero, der jetzt auch kein schlechtes Turnier spielt, Spence, 4,41 Meter groß, das ist schon irre.
Das haben wir ja in der Offensive ja mit Mbappé und Dembele und Haaland und so ja auch schon gesehen, beziehungsweise gut, die spielen ja nicht im selben Team, aber du weißt, was ich meine, dass halt einfach Vini und Mbappé und so auch happy sind, wenn sie nicht miteinander
spielen
müssen.
Was du sagen wolltest ist, man sieht es ja mit der Offensive von Real Madrid, wenn die aus Güler, Vinicius und Mbappé besteht und Bellingham und alle performen wahnsinnig gut bei dieser WM.
Was habe ich denn gesagt?
Im Verein.
Was habe ich denn, weil du sagst, was du sagst?
du hast es auf den Kopf gesehen.
Südkoreanisch. Sprich, also fließendes Südkoreanisch. Ne? Ja, toll. Ja.
Wollen wir mal?
Ja, wir sind ja schon dabei. Du bist hier.
Aber ich meine, wollen wir jetzt mal richtig?
Ja, sicher.
Ja, oder?
Lass krachen.
Dann machen wir erstmal Katsching und dann geht's los hier.
Lass krachen, das tut dem Blut so gut.
Ist es noch zu früh oder schon zu spät? Mein perfektes Timing für die Hydration Break.
Herrlich, 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 herrlich. Herrlich auch, dass unser geschätzter Partner Flaconi wieder dabei ist. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Denn ihr wisst ja, Flaconi, das ist ja Deutschlands Nummer 1 Beauty Pure Player Destination. Wenn ihr euch also in irgendeiner Art und Weise für Parfüm, Skincare, Make-up oder Haircare interessiert, dann, bitteschön, geht auf flaconi.de/ch.
Ja, das kommt genau zur richtigen Zeit, weil ich bin ja hier gerade in Palma, das ist irre heiß und das ist also, wie mir das also sich mir aufgedrängt hat, sind hier die Leute teilweise am Müffeln wie so ein Otter. Und da möchte man die am Ohr packen und sagen, pass mal auf, mein Freund, Jochen, du kommst jetzt mal mit mir, jetzt gehen wir mal hier auf flaconi.de, untersuchen wir dir mal was Schönes aus, dann lassen wir uns direkt ins Hotel hier schicken. Und da tunkst du dich mal komplett ein, dass halt hier für die Miturlauber einigermaßen erträglich bleibt. Ne? Also es ist wirklich, aber das ist mir zu negativ eingefärbt, denn wir können ja auch positiv bleiben. Ja,
wir können positiv bleiben, sagen, also ihr könnt natürlich übrigens auf die Website gehen, ihr könnt aber auch einfach die App runterladen und dann werdet ihr ein großes Einkaufserlebnis haben, nämlich über 1000 nationale und internationale Marken, mehr als 50.000 Produkte. Und da spürt man ja so ein Stück weit auch, ja, das ist Deutschlands Nummer 1 als Beauty Pure Player. Also Website, wie gesagt, flaconi.de/ch oder eben die App runterladen.
Wichtigste Frage natürlich, weil du jetzt schon bei der Landingpage und so bist. Ja, das interessiert mich, das interessiert die Hörer. Gibt es denn auch vielleicht einen Code? Oder irgendwie was, womit man sparen kann, wenn man MML-Hörer ist. Sag doch mal.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja, Sparfüchse nämlich hier.
Ja. Und der Gutscheincode heißt natürlich MML10. Alles groß geschrieben. MML10, die 10 natürlich als Zahl.
Ja.
Und damit sparst du 10% auf eben den ganzen Destinations, die ich euch gerade gesagt habe. Ich sag's nochmal, flaconi.de/ATCH oder in der App 10%. Das Ganze bis zum 31. Juli, also schnell beeilen. Ein paar Tage ist noch. 10% ohne Mindestbestellwert. Also nix wie hin. Yo, so. Ich würde mal sagen, ich bin fit. Attack, attack.
Attack, attack, go.
Ich kann go oder, wie ich sagen würde, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe Fußball WMML zur WM 2026. Das Finale ist bekannt, das Turnier ist fast zu Ende. Wir sind immer noch auf Ballhöhe und bitte begrüßen Sie jetzt einen Mann, der gerade noch Magenta-Experte war, jetzt schon ein feuchter Furz ist. Hier ist Micky Beisenherz.
Das müssen wir gleich noch aufklären. Der schon wieder so dreckig gelacht hat, ist der Mann, der sagt, ja, ich habe das alte Hemd von Javier Bardem in The Counselor und ich trage es nicht mehr wegen der drei Löwen. Hier ist Lukas Vogelsang.
Und hier ist der Mann.
Ist sogar dieselbe Brille, fällt mir gerade ein. Hast du das mal? Kennst du den Film The Counselor?
Ja, klar.
Kennst du den Film? Ja, ja, kennt ja nicht jeder, ne? So, und Javier Bardem hat, glaube ich, sogar die Brille und das Hemd. Das ist ja noch geiler. Werden wir gleich, also halt mal nach.
Mit Javier Bardem wird auch die Weltmeisterschaft zum Cup der Angst.
Sehr gut.
Wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Und hier ist der Mann. Er ist an diesem Sonntag halb Argentinier, halb Deutscher. Er ist unsere Evita Hallervorden. Hier ist Mike Nöcker.
Palim, palim, aber mit Akzent, ne?
Palim, palim, don't cry for me.
Evita Hallervorden, Alter, ey. Mein Gott. Didier Deschamps, ne? Da ist er wieder, ja.
Da ist er.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, puh, toll, ja. Ne? Hm.
Ich versuch's einmal mit dem Einstieg.
Ja, bitte.
Rückgriff auf die Folge am Montag. Da saßen wir und haben gesagt, na hoffentlich schaffen's die Franzosen, die Ekelspanier aus dem Weg zu räumen. Vielleicht sind wir uns da sogar sicher. Dann haben wir natürlich gemahnt. Wir haben gesagt, naja, dieses Mittelfeld der Spanier und es könnte ja auch Kryptonit sein für die Offensive der Franzosen. Aber wir hatten auf die Franzosen gehofft und damit auch auf die Franzosen gesetzt. Dann haben wir gesagt, die Engländer sind soweit unter Tuchel mit Harry Kane. Die sollten die Argentinier aus dem Weg räumen. Die sind ja immer schlechter geworden. Dann mahnte Mike, es war zwar ein Versprecher, aber er sagte, naja, nachdem wir die komplett England nach oben geschrieben hatten, sagte Mike, dann ist ja Argentinien im Finale. Er hatte recht, denn er hatte, wie Micky so zu Recht gesagt hatte und so richtig gesagt hatte, den MML-Fluch als einziger mitgedacht und antizipiert. Ja. Wir waren uns sicher, das Finale wird Frankreich-England und deshalb ist es jetzt Spanien-Argentinien.
Ich war allerdings sicher, dass es Spanien tatsächlich ins Finale schafft, weil es ja auch mein Tipp
das hat er
ist
immer
für
gesagt.
Den Weltmeister. Das ist leider, das ist leider so. Aber gewünscht hätte ich mir natürlich in der Tat auch Frankreich gegen England, weil es einfach vom, ich sag mal, lebensbejahenden Fußball einfach das schönere Spiel gewesen wäre.
Ich weiß jetzt ehrlicherweise gar nicht, für wen ich da sein soll im Finale, weil es ist mir ja relativ, also wenn ich sage, ja doch, es ist mir relativ wurscht so. Mhm. Also es gibt einen Für und einen Wider bei jeder Mannschaft. Also wenn Spanien Weltmeister wird, dann haben sie es auf jeden Fall verdient, weil sie vielleicht keinen begeisternden Fußball, aber einen sehr guten Fußball gespielt haben, wie man ja vor allen Dingen daran gesehen hat, wie sie Frankreich komplett in die Einzelteile zerlegt haben. Wenn Argentinien gewönne, dann könnte ich damit auch leben, weil sie diese unglaubliche Leidenschaft, diesen Willen haben und diese Comebacker-Qualitäten, wie wir das ja jetzt auch wieder gesehen haben und das auf ganz hohem Niveau gleichzeitig, und da werden wir ja in der Folge auch nochmal drüber reden, gefallen mir natürlich diverse Einzelfallentscheidungen nicht, die dazu mit beigetragen haben, dass Argentinien es überhaupt in dieses Finale geschafft hat. Also da bleibt dann, und jetzt kommt wieder dieses schreckliche schwäbische Wort, da bleibt der Geschmäckle. Bleibt der Geschmäckle. Aber wir gehen gerne nochmal zurück zu den Spaniern, beziehungsweise Lukas, du wolltest ja gerne
ich wollte den Gedanken mal aufnehmen. Also, wenn man in Geschichten denkt, gibt es ja auf der einen Seite die Spanier, die, das hatte mir mein Freund und Hörer Pierre geschrieben, der sagte, er hat so das Gefühl, dass bei den Spaniern jetzt wieder eine Dynastie beginnt, so wie wir es ja schon mal 2008, 2010, 2012 hatten. Also sie sind Europameister geworden, dann dazwischen kurz mal eben Weltmeister, um dann wieder Europameister zu werden. Nun sind sie ja als amtierender Europameister in dieses Finale eingezogen. Das heißt, die eine Geschichte könnte sein, Spanien wiederholt diese Geschichte 2008, 2010, 2012.
Ja.
Das andere ist aber, dass Messi sein Spätwerk veredeln kann. Also der Mann, ich hab dir das auch direkt mal nach dem Abpfiff rumgeschickt an diverse Leute, weil ich es so irre fand. Der Mann war mit 33 in Argentinien noch der Unvollendete. Der hatte keinen großen Titel mit der Albiceleste geholt. Er war natürlich der große Star in Barcelona, der hatte die Champions League gewonnen. Da war er genau dieser Überspieler. Ja. Aber er war es nicht in Argentinien. Er war noch nicht aus dem sehr langen Schatten des sehr kleinen Diego Armando Maradona getreten. Dann hat er 2021 die Copa America gewonnen.
Mhm.
Dann hat er 22 die Weltmeisterschaft gewonnen. Dann nochmal die Copa America. Und jetzt steht er wieder im Finale. Das alles zwischen 33 und 39. Talking about Spätwerk. Und ich finde das schon irre, so als Geschichte. Also Messi, der eh schon immer, immer in der Verlosung war für den größten Fußballer aller Zeiten, dass der dann 22 und 26 so eine Geschichte schreibt.
Ja.
Damit hat ja nun auch keiner gerechnet.
Es wäre übrigens nach 1962 das erste Mal wieder, dass ein Titelverteidiger Weltmeister wird. Das war zuletzt
in Brasilien. Wie hat sich das damals angefühlt, Mike? Wie war das?
Das war schön. Also ich habe da...
Ja, sonst macht das immer Lena, weißt du? Und, aber wenn
welche Mannschaft war das denn?
Brasilien. 1962 und 1958 Brasilien. Und davor ist es 34 und 38 Italien gelungen. Und danach nie wieder. Also viele standen dann nochmal sozusagen Head-to-Head im Finale. Das ist ja auch Deutschland beispielsweise, stand ja dreimal hintereinander im Finale. Aber niemand hat
und mit was für einem Fußball,
Hat eben niemals den Titel verteidigt. Das schafft jetzt möglicherweise Lionel Messi. Und damit schiebt er sich dann natürlich auch an Maradona sehr locker vorbei und setzt sich direkt neben Pelé, was die...
Ja. Genau. Was ich bemerkenswert finde oder was halt auch, weil Lukas den Begriff Geschichte schon gerade mit reinnahm, das ist ja etwas sehr frei nach John Lennon. Ich glaube, das ist von dem dieses das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Mhm. Weil der Fußball ist so, wann immer du denkst, ach, das wäre doch eine schöne Geschichte, kommt der Fußball und schreibt eine ganz andere. Weil dieses ganze, ja Mensch, England, immer 60 Jahre nach 66 und dann noch ein Deutscher, das wäre ja wohl eine tolle Geschichte. Und das hat, also wirklich, das hat überhaupt noch nie funktioniert. Wann immer man denkt, ja, immer, das muss ja klappen, weil was für eine Geschichte wäre das, wenn, da kommt der Fußball und sagt, ja, das ist ja schön, dann räumen wir mal direkt stumpf ab und jetzt schreiben wir eine ganz andere Geschichte. Und das ist meistens eine, die du so gar nicht auf dem Zettel hast und in der Rückschau dann sagst, oh, das ist auch eine interessante Geschichte, aber halt eben nicht die, die wir uns überlegt haben.
Ich habe noch eine sehr schöne Beobachtung zu Messi bei dieser Weltmeisterschaft, eine tolle Überlegung, auch auf Twitter. Da schrieb jemand, Messi hanging with Mbappé and Haaland in 2026 is sort of like Maradona competing with R9 and Zidane in 1998, R9 competing with Messi and James in 2014, Ronaldinho competing with Modric and Kane in 2018. In fact, all were younger than then Messi now.
Tja.
So, also das ist das Gedankenspiel. Ein Messi, der jetzt zwischen Mbappé und Haaland dieses Turnier spielt mit seinen 8 Toren und den 4 Vorlagen, das wäre gewesen, als wenn Maradona sich 98 nochmal aufgeschwungen hätte zu einer letzten Weltmeisterschaft, als wenn man Ronaldo nochmal 2014 gesehen hätte in Brasilien und als hätte man Ronaldinho 2018 zwischen Modric und Kane gesehen. Das ist ja nie passiert. Das ist ja hypothetisch. Aber Messi setzt auch das außer Kraft, weil er eben mit 38 und jetzt 39 nochmal dieses Turnier spielt und nicht einfach dabei ist, als der Opa, den sie nochmal reingerollt haben, sondern das Ding dann auch noch dominiert. Verbunden natürlich mit dieser anderen Überlegung und Beobachtung, die wir schon vor 4 Jahren hatten. Es ist halt eine Generation Argentinier, wenn die Anfang, Mitte und sogar Ende 20 sind, die anderen Nationalspieler, die 25 anderen Nationalspieler, dann sind die mit Messi als Idol aufgewachsen. Das war immer der große Bruder, zu dem sie aufgeschaut haben. Ja, ja. Und heute spielen sie mit ihm und geben ihr Leben auf dem Platz. So viel Pathos ist erlaubt, wenn man sich die Schlussphase angeschaut hat. Sie geben ihr Leben auf dem Platz, weil es die größte Ehre ist, mit ihrem Vorbild, ihrem großen Idol diese Weltmeisterschaften spielen
zu
können.
Genau, genau. Also sie haben natürlich auch ein anderes Verhältnis zur eigenen Nationalmannschaft, als es die Deutschen zum Beispiel hatten oder haben. Die Engländer übrigens auch. Auch darüber werden wir gleich nochmal ein Wort verlieren. Du siehst ja auch, also so Spieler wie Rodrigo de Paul, der jetzt dann ja mittlerweile auch bei Inter Miami spielt. Ne?
Sein
also
Bodyguard.
Sein Bodyguard, ne? MLS. Aber wenn er halt in der Nationalmannschaft spielt, dann würdest du davon ausgehen, der hat gerade noch auf allerhöchstem Niveau bei Madrid oder so gespielt. Ne? Also es ist schon, das ist schon bemerkenswert, was dann auch aus diesen Spielern rausgeholt wird, sobald sie sich das Nationaltrikot überstreifen und dann als Kollektiv da durchwuchten, als ginge es wirklich um ihr Leben. Also das ist eindrucksvoll und sollte es dann zum ganz großen Titel erneut reichen, kann man da natürlich kann man damit leben. Das ist doch gar keine Frage.
Interessanter Funfact übrigens auch oder so mal als Daten statistisch mitgeliefert. Es ist erstens die älteste Mannschaft bei diesem Turnier Argentinien, die da im Finale steht und zweitens ist jetzt, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, Clubweltmeister ist schon Atletico Madrid, weil tatsächlich die allermeisten Spieler von Atletico Madrid kommen und im Finale stehen. Extrem viele ja auch in der argentinischen Mannschaft. Also es ist nicht so, dass Simeone, der Sohn, genauso dreckig Fußball spielt, wie sein Vater Fußball spielen lässt, sondern es zieht sich auch wie ein roter Faden durch, dass am Ende die ganze Familie Simeone quasi dieses Turnier in irgendeiner Form beeinflusst.
Aber das hat man ja auch gespürt beim Spiel gegen England. Also wir haben uns ja da auch hin und her geschrieben. Bisweilen war Argentinien ja am Ende nur Paraguay mit Messi. Also wie sie in der ersten Halbzeit vor allen Dingen einfach durchgetreten haben. Und dann hat es natürlich diverse Spurenelemente des Atletico-Fußballs da.
Oh ja.
Auch wenn natürlich Simeone sich in den letzten Jahren neu erfunden hat, offensiver spielen lässt, darüber hatten wir ja auch gesprochen. Aber dieses der gegnerischen Mannschaft den Schneid abkaufen über Physis, über Härte, das können sie. Und ich glaube, dass sie auch aus diesem Viererfeld, das am Ende das Halbfinale gespielt hat, die einzige Mannschaft sind, die es schafft, diesen Spaniern ihr Spiel aufzuzwingen. Weil sie eben über die Härte kommen. Also die Spanier entziehen dem Gegner den Ball. Das haben sie ja bei den Franzosen auch gemacht. Deswegen hat die französische Offensive ja auch nicht funktioniert. Aber die Argentinier sagen, ist uns doch egal. Wenn ihr uns den Ball wegnehmt, dann treten wir euch die Beine kaputt. So, und dann guckt mal, welcher Fußball sich durchsetzt. So ist es ja. Sie kommen ja über die Härte ins Spiel. Also Spanien dominiert das Spiel, aber Argentinien hat diese Härte, um auch diese Dominanz brechen zu können.
Genau.
Die übrigens gar nicht so richtig sympathisch ist, ne?
Nee, richtig sympathisch ist nicht, aber das ist dann am Ende auch, ist dann am Ende auch wurscht, beziehungsweise wenn dann halt eben dann so ein Tor fällt wie, es waren eigentlich beides gute Tore, ne? Also ich meine, wie die Engländer da auch verteidigt haben, auch vor dem 1-0, sie hatten ja auch kurz bevor das 2-0 gefallen ist, gab es ja nochmal einen Pfostenschuss, ich glaube von McAllister oder so, und du hast dir da, also ich meine, du hast dir in den letzten 20 Minuten speziell von England gegen Argentinien viele Fragen gestellt, unter anderem, wie man, nachdem man bereits das 1-0 so kassiert hat, kurz vor dem Pfostenschuss wieder den Torschützen im Rückraum so alleine lassen kann. Und gerade als du dir noch an den Kopf gepackt hast und gesagt hast, wie kann das sein? Da fällt dann auch schon das 2-0 und dann they think it's all over, it's now. Und um mal jetzt ein paar Schritte zurückzugehen und jetzt mal noch mal ganz kurz in das, ich habe keine Ahnung von Taktik, aber ein bisschen was habe ich in den letzten Jahren vom Fußball dann doch noch begriffen. Und zwar, und ich war im Zweifel auch live dabei bei solchen Spielen, wann immer das Team 1-0 führt gegen einen vergleichsweise übermächtigen Gegner und der Trainer sich dafür entscheidet, in diesem Moment von Offensive auf komplette Defensive umzustellen, ist das immer in die Buchse gegangen. In dem Moment, wo du mit der eigenen Offensive den Gegner gar nicht mehr beschäftigst, sodass er auch ein bisschen mit Verteidigen beschäftigt ist, sondern komplett auf Offensive setzen kann, kippt das Spiel komplett und so hat es, und das ich verstehe es nicht, wie ein erfahrener Trainer wie Thomas Tuchel, der ja nun wirklich nicht blöd ist, der kommt ja auch nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen, bitteschön. Ja. So, wie der, bitte, da war er, wie der sich dafür entscheiden kann, beim Stand von 1-0 zu sagen, ich nehme jetzt Gordon raus, ich setze jetzt komplett, ermauere mir jetzt das 1-0. Das ist doch klar, dass das in die Hose geht. Ich verstehe es einfach nicht, kapiere es nicht. Ich weiß nicht, was der Impuls dazu war.
Vor allen Dingen, weil es ja eine Vorgeschichte hat. Du hattest einen innerlichen Reflex der Engländer im WM-Halbfinale gegen Kroatien. Du hattest es im EM-Finale gegen Italien. Sie schießen das Tor, sie ziehen sich zurück. Das war der Southgate-Fußball. Sie hatten ja als Reflex auf diesen Southgate-Fußball Thomas Tuchel geholt, weil der den größeren Besteckkasten hat. Der hat mehr Werkzeuge, der hat mehr taktisches Know-how. Der kann dann gut reagieren. Und deshalb ist der Furor im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, in England, nicht nur bei Wayne Rooney und anderen Granden des englischen Fußballs, ja auch so radikal, also so ausgeprägt. Die haben ja eine Riesenwut auf Tuchel, weil sie sagen, wir haben uns so viel erhofft, genau für diese Crunch-Time-Momente, für ein Halbfinale beim Stand von 1-0 gegen Argentinien, haben wir diesen Trainer geholt, dass der dann die richtigen taktischen Kniffe kennt und am Ende, also das ist das Gefühl, was bleibt, ob das jetzt auch ein Detail so stimmt, aber hat er seine Mannschaft zurückgezogen, hat irgendwann auf eine Fünferkette umgestellt und die haben probiert, das 1-0 über die Zeit zu bringen. Ja, was natürlich gegen eine Mannschaft auf Weltklasse-Niveau, mit angeführt von Lionel Messi, dem man dann trotzdem unfassbar viel Platz lässt als Rechtsaußen. Also es ist ja auch eine Kopie der Schlussphase gegen Ägypten gewesen. Also man hatte die Blaupause sogar schon, die Himmelblaupause sogar schon gesehen. Man wusste, wie es die Argentinier spielen, hat es trotzdem nicht verteidigt bekommen. Nimmt dann Gordon runter, den einzigen Konterstürmer, sodass die Argentinier noch offensiver spielen können, weil sie die Gegenangriffe nicht mehr fürchten müssen. Und das, genau. Und das führt dazu, dass natürlich nicht nur Wayne Rooney, sondern auch alle anderen gesagt haben, die irgendwann ein Mikrofon in dieser Nacht in der Hand hielten und ehemalige englische Nationalspieler waren, das Spiel ist vercoacht. Und das ist übrigens auch das Wort, was Mike Nöcker uns direkt nach Abpfiff geschickt hat.
Stimmt.
Ist einfach nur, Mike hat einfach nur in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, vercoacht. Und mein Freund Dennis schrieb, Tuchel macht Tuchel-Sachen. Das kennen wir ja aus Dortmund noch.
Ja, ich bin übrigens ja immer derjenige gewesen, der gesagt hat, dass Borussia Dortmund froh sein kann, dass Thomas Tuchel nicht mehr da ist. Und die überhaupt froh sein können, dass sie überhaupt einen DFB-Pokal mit diesem Trainer gewonnen haben.
Ich erinnere mich sehr gut daran.
Das habe ich immer gesagt. Das habe ich immer gesagt an dieser Stelle.
Hast du wirklich echt
gesagt. Muss das nochmal erwähnt werden. Nein, aber es ist natürlich so auch, dass dieses ganze Spiel ja währenddessen, also während es auch 1-0 stand, ließ einen ja völlig fragend zurück. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, als man dann die ersten Wechsel gesehen hat, als das Umstellen auf Fünferkette dann ersichtlich wurde in diesem Spiel. Ich stand völlig fassungslos vor dem Fernseher oder saß vor dem Fernseher, weil ich natürlich wusste, was passiert. Es ist Argentinien, du hast es gerade gesagt, Lukas, da steht Lionel Messi auf dem Platz und die ziehen sich zurück, wo man doch weiß, man hat vorher 55 Minuten fantastisch gespielt gegen Argentinien, hat das Spiel nicht angenommen, hat dieses eklige Spiel nicht angenommen, sondern ist ganz langsam, Schritt für Schritt, hat man die Übermacht in diesem Spiel übernommen, mit Nadelstichen, hat sich den Gegner zurechtgelegt, hat alles richtig gemacht in diesem Spiel.
Ja.
Dann schießen sie das Tor und dann machen sie alles falsch. Und das ist wirklich, stehe immer noch davor und denke, why? Also ich verstehe es nicht.
Wenn es nicht die größte Flanke oder der größte Pass in der Geschichte der Weltmeisterschaft war, dann aber eventuell der größte oder zumindest unerklärlichste Einbruch in der Geschichte eines Weltmeisterschafts-Halbfinals.
Ja.
Und wenn man dann auch noch die Zahlen sieht, also die sind ja verrückt, die kursierten dann natürlich auch relativ schnell nach Abpfiff.
Ja, Ballbesitz.
Zwischen dem 1-0 durch Gordon und dem 2-1 durch Lautaro Martinez. In dieser Zeit, das waren 37 Minuten, hatte England 12% Ballbesitz.
Das war ein Wahnsinn.
Wenn wir eins gelernt haben vom Spanien-Spiel, was haben die Spanier gemacht? Ich habe es ja schon mal gesagt, die haben dieser unfassbaren Überoffensive der Franzosen einfach den Ball weggenommen.
Genau.
Was macht England? Die geben dem Überoffensivspieler Messi den Ball. Sag, hier, pass auf, wir wissen zwar, du bist der beste Spieler der Geschichte und du kannst alles, wenn wir dir die Kugel geben. Nimm, mal schauen, was jetzt in den letzten 20 Minuten passiert. Wir gucken uns das mal an, Lionel.
Geiler noch als 12% Ballbesitz nach dem 1-0 ist, Achtung, 2 Pässe in der gegnerischen Hälfte.
Stell dir das mal vor. Stell dir, überleg mal, Nagelsmann hätte das mit Deutschland gespielt. Was hier los wäre.
Ja, also es ist wirklich, ich glaube, das hat man das letzte Mal gesehen, als Jogi Löw, Rüdiger und Co. Quasi das WLAN, den Stecker gezogen hat. So bei FIFA-Soccer. Das ist wirklich der totale Wahnsinn. Und man muss ja versuchen, das psychologisch aufzuarbeiten, was da mit jemandem wie Tuchel passiert. Der wird natürlich mehrere Nächte jetzt schon schweißgebadet, so wie wenn er versehentlich mal so ein Grissini beim Italiener genommen und reingebissen hat. Da ist er schweißgebadet, aufgewacht und gesagt, Gottes Willen, was habe ich getan? Weil die Frage ist doch, was ergreift da von dir Besitz? Du hast, gehen wir jetzt mal davon aus, Tuchel hatte einen Matchplan, ja? So, was passiert da in dem Moment? Das Schlimmste, was dir im Leben passiert, ist, du fällst deine Entscheidung wieder das eigene Bauchgefühl, weil dann wachst du irgendwann auf und denkst, Mann, ey, ich Idiot, ey, ich hab's doch im, mein Bauchgefühl hat mir doch schon gesagt, mach's nicht und ich mach's trotzdem. Und was passiert da in dem Moment bei so einem WM-Halbfinale? Das läuft eigentlich alles dir zu Pass und dann da passiert irgendwas mit dir und dann kriegst du halt eben doch Schiss, weil das war ja eine Angstattacke, die von ihm Besitz ergriffen hat, dieses jetzt müssen wir das doch irgendwie halten und dann agierst du wieder die eigene Natur und dann passiert das. Lukas, du kannst dich kaum halten, bitte.
Ja, weil ich glaube, wir erzählen die Kausalität falsch herum.
Okay.
Ich glaube, die Angst hat zuerst die Spieler ergriffen.
Okay.
Weil die allesamt, und das muss man halt auch nochmal aufarbeiten, wir haben darüber gesprochen, weil Rio Ferdinand es auch gesagt hat, wird Jude Bellingham am Ende der größte Spieler in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, mit allen Anlagen, die er hat, gerade nach den Spielen gegen Mexiko und dann dem Viertelfinale gegen Norwegen. Ja. So, dann hast du einen Bellingham, dann hast du einen Harry Kane, der wirklich alles schon gesehen hat in seiner Karriere.
Ja.
Dann hast du einen Declan Rice und so. Das sind ja alles erfahrene Fußballer, Premier League gestellt. Die spielen bei Real Madrid, bei Bayern München. Und du merkst aber, Argentinien ist vielleicht nicht über die Körperlichkeit in ihre Köpfe gekommen. Aber sie selber haben die Argentinier in ihren Kopf gelassen, nach diesem 1-0, so als hätten sie selber sozusagen das Tor gegen sich erzielt. Das Gefühl hatte ich, nämlich dieses von, wir führen jetzt 1-0, wir haben plötzlich etwas zu verlieren. Und das war irgendwie auch die Körpersprache. Das heißt, die Mannschaft ist erst in sich zusammengekloppt.
Ja.
In sich zusammengekloppt. Das ist hoffentlich die deutsche Nationalmannschaft.
Die ist in sich zusammengekloppt.
Die ist in sich zusammengeklappt.
So
und
sagt
dann hat Tuchel panisch versucht, das von außen zu retten.
Okay.
Aber keine Anpassung und kein Wechsel hat einen Effekt gehabt. Und dann verzettelst du dich. Aber ich glaube, es fing in der Mannschaft an, nur hat Tuchel es nicht geschafft, in diesen irren 37 Minuten, in dem Rest dieser zweiten Halbzeit plus Nachspielzeit, ihnen noch einmal ein Korsett zu geben, ihnen den Glauben zurückzugeben. Das müsste man, da kannst du wahrscheinlich psychologische Abhandlungen drüber schreiben, aber
ja, mit Sicherheit.
Also die Angst war in den Köpfen und dann kam Tuchel und konnte sie den Spielern nicht nehmen.
Obwohl er ja nochmal 3-4 Minuten mit seiner Mannschaft gehabt hat, weil nach dem 1-0 gab es ja nochmal eine Trinkpause und dementsprechend hat er ja nochmal die Chance gehabt, seine ganze Mannschaft auch zusammenzuholen. Was ich auch übrigens als Gefühl hatte, das zog sich ja auch dann durch den Kommentar von allen, dass die auch irgendwo am Ende so wirkten, als könnten sie gar nicht mehr.
Die waren wirklich
hardcore platt.
David Platt waren die.
Dann habe ich noch gedacht, naja, kein Wunder, spielen ja auch Premier League, bis mir dann aufgefallen ist, dass bei Argentinien irgendwie die meisten Spieler in der La Liga spielen. Die machen zwar ein paar Spiele weniger, eben aber auch nicht so viel, weil es auch eine 20er Liga ist. Also da kam schon einiges Interessantes wirklich zusammen, das ich auch so ehrlicherweise in der Form von England nicht erwartet hätte.
Thema mentale Verfasstheit. Nochmal Jude Bellingham. Am Montag von uns oder Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, wann die Folge war, ich sage mal Montag aus Reflex, aber Anfang der Woche. Am Anfang der Woche haben wir Jude Bellingham nach diesem Norwegen-Spiel ebenfalls gelobt. Wir haben in diesem Chor der Lobhudeleien haben wir eingestimmt, weil er natürlich alle Anlagen hat. Und wir haben darüber gesprochen, wird
getan.
Er der größte Spieler in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. Und ich glaube, ein Faktor spricht dagegen, außer er kann das sozusagen mit einem Reifeprozess, der ist ja erst 22 noch ablegen. Das ist ja, dass man auch aus Dortmund gehört hat, er ist in seinem absoluten Perfektionismus, da ist er ja der englische Joshua Kimmich, ist er ja Gift für die Kabine. ja. weil er die Mannschaft antreibt und auch vor sich hertreibt. Das kann sehr gut sein. Das kann durchaus einen positiven Effekt haben, wenn du jemanden hast, der sich mit nichts zufrieden gibt, der immer mehr will, der sich in ein Spiel verbeißt. Das kann aber sehr schnell sehr negativ werden, wenn er, und das ist in Dortmund am Ende passiert, das kann man immer wieder beobachten, anfängt seine Mannschaft to belittle someone, wenn er seine Mannschaftskameraden kleiner macht, weil er merkt, die agieren nicht auf meinem Niveau. Die sind nicht so gut wie ich. Ein Nico Schulz ist nicht so gut wie ich, also fange ich ihn an, auf dem Platz klein zu machen. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Szene?
Ja, ich weiß,
Das Gleiche ist ja jetzt mit Jordan Pickford nach dem 1:1 passiert. Da hat er geschrien, da hat er wieder dieses, es hat mich so an Joshua Kimmich erinnert, diese Fratze des kleinen Jungen. Der merkt, er verliert jetzt. Und der es nicht schafft, sich selbst Haltung anzunehmen, sondern dann in Richtung seines Torwarts, der genau weiß, er hat eventuell einen Fehler begangen und schon am Boden liegt, dann nicht hingeht wie Oliver Kahn und sagt, weiter, immer weiter und ihn aufnimmt, sondern sagt, it was in the middle of the goal.
Ja.
Also als eigentlicher Anführer seinen Torwart noch klein macht und noch draufhaut, während der schon am Boden. Das geht nicht. Und das ist so schlecht für die Dynamik eines Teams. Ja. Deswegen muss man Jude Bellingham, auch wenn er erst 22 ist, eine absolute Mitschuld an dem Aus dieser Engländer geben.
Ja, aber das ist natürlich das dann, was das Thema Reife angeht. Ne? Weil das ist ja genau, das ist ja eine sehr, sehr unreife Reaktion. Also ich meine, viele Dinge kannst du im Leben nicht lernen. Aber das kannst du natürlich lernen, wie du mit deinen Mitspielern umzugehen hast in einer solchen Situation. Und das wird ihm mit Sicherheit auf dem Level so bald nicht mehr passieren. Vielleicht noch in den nächsten 2 Jahren, aber er wird lernen, dass das kontraproduktiv ist. Ich meine, wir haben auch schon Trainer erlebt, die auch reife Prozesse hatten. Thank God. Einen gibt es übrigens in Dortmund, wie ich das
beobachte. Oder es ist so tief in seinem Charakter verankert, dass er es nicht lernen kann.
Ja gut, dann wird er aber in den nächsten Jahren merken, dass das also, dass er den Erfolg der eigenen Mannschaft zumindest durch, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht zu dramatisch sagen, aber dass er nicht zum Erfolg der eigenen Mannschaft dadurch zusätzlich beitragen wird. So.
Und interessant übrigens, dass du die Parallele zu Joshua Kimmich gezogen hast, weil das ja eine ähnliche Situation ist. Auch er, das heißt, man, machst du jetzt gerade die Fratze von Joshua Kimmich nach? Nein, auch er nervt ja. Er ist ja überehrgeizig. Er ist ja, wie man jetzt auch im Spiegel lesen konnte, jetzt nicht unbedingt unumstritten. Und auch er ist übrigens unvollendet, obwohl er natürlich ein Weltklasse-Spieler ist. Aber er hat es eben auch nicht geschafft, diese Nationalmannschaft eben in Richtung Titel zu bringen oder überhaupt mal in Richtung Finale zu bringen.
Dafür hat er aber Winston Salem das Quartier besenrein übergeben. Der hat quasi, wie man das immer von den Japanern sagt, dass er das Stadion sauber hinterlassen, hat er ganz alleine, ist er als letzter in Winston-Salem im Quartier gewesen, hat er überall nochmal durchgefegt und durchgefeudelt.
Mit der Zahnbürste.
Mit der Zahnbürste hat er nochmal, selbst die Fugen draußen hat er da noch, hat er Unkraut gejätet. Das ist so ein bisschen wie unser Kumpel, weißt du, was Kimmich da gemacht hat. Das ist so ein bisschen so eine... was ist eine Kompensationsleistung, ja, also ich erinnere mich an unseren Kumpel Heidemanns, der hatte mal irgendwie das Thema, dass er irgendwie die neue Hütte sich hat da entwerfen lassen von einer Architektin und dann kam er aus dem Urlaub wieder und eigentlich sollte die Hütte fertig sein. Und dann kam er da aber immer noch in so einen relativ nasskalten Rohbau, der nur Teile des Hauses waren bereits bewohnbar. Und dann suchte er die Architektin und die war gerade bei ihm wohl im Schlafzimmer und hat Unterhosen gefaltet, um also zumindest irgendetwas zu machen. Und das ist so das, was Kimmich jetzt gemacht hat. Er hat quasi im Grunde genommen nochmal in Winston-Salem die Unterhosen gefaltet, dass man darüber bitte das schändliche Ausscheiden vergessen möge.
Aber so. Ein noch feuchter Rohbau, in dem die Hälfte der Zimmer nicht bewohnbar ist, ist ja auch ein bisschen so der Ist-Zustand der Nationalmannschaft.
Aber
weil du vorhin schon versucht hast, sozusagen diese Mentalitätsmonster, die flammenden Herzen der Argentinier mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrem Vortrag zu vergleichen, habe ich jetzt den Spitznamen, bis auf Weiteres, bis Klopp übernimmt, für die deutsche Nationalmannschaft. Es ist die Aldi Celeste.
Sehr gut. Diese Debatte, diese Mentalitätsdebatte, die wird übrigens, und da gibt es wieder so eine Art Duplizität der Ereignisse, die wird in England übrigens genauso geführt. Ne? Also du hast jetzt einfach schon ganz viele, die, ähnlich wie das in Deutschland der Fall ist, beklagen, dass es die Engländer, dass es die englische Nationalmannschaft zu wenig will. Da wird immer gesagt, hier, guck mal, Argentinien, wie sehr die das wollen, wie die da rangehen. Und unsere, die wollen es halt nicht genug. Also da gibt es eine schöne Doublette. Das ist also nicht einzig und allein ein deutsches Thema, sondern das hast du in England halt genauso. Und natürlich ist die Besetzung von Thomas Tuchel zum jetzigen Zeitpunkt erstmal eine Enttäuschung, weil sie sagen, pass auf, wir sind ohnehin Top 4 in der Welt, deswegen ist das Halbfinale das, was wir auch erwarten durften und mussten. Aber wir wollten ja von Tuchel, dass er uns über diese Hürde bringt, dass er uns weiterbringt. Dafür haben wir ihn doch geholt. Also alles, was bis jetzt erreicht wurde, ist halt the bare minimum. Und jetzt ist die große Enttäuschung da, wie du es ja richtigerweise schon angerissen hattest, Lukas, dass der große Zauberkünstler Thomas Tuchel in dem Falle nichts mehr in dem von dir auch gerade schon angesprochenen Besteckkasten hat, sondern in dem Moment wird er von Morbus Southgate befallen und sie kriegen am Ende noch mehr von dem Immergleichen. Natürlich ist das enttäuschend. Das kann ich auch total gut verstehen. Die Frage ist halt nur, was machen sie jetzt draus?
Kann es sein, dass für einen Trainer wie Thomas Tuchel, also der ja eigentlich immer 7 Matchpläne, 12 Matchpläne ja. sich ausgedacht hat, also jeden kleinen Winkel oder jedes kleine Detail eines Spiels versucht vorauszudenken und versucht dafür auch Lösungen zu finden. Diese Art von Trainer, kann es sein, dass die Nationalmannschaft gar nicht so ein guter Ort ist, um so einen Trainertypen tatsächlich auch wirken zu lassen, weil du halt gemessen wirst an nur 7 oder in diesem Fall jetzt 8 Spielen bei einem Turnier. Und eben deine sozusagen gesamte Genialität eigentlich viel, viel mehr über 34 oder 38 Spiele ausbreiten solltest und deswegen eher als Vereinstrainer erfolgreich bist.
Ja, lang und breit Pläne ausrollen kannst du da natürlich nicht, ne?
So. Das war ja auch der Vorwurf ganz am Anfang bei Julian Nagelsmann. Zu viele Experimente in zu kurzer Zeit. Er überfrachtet die Mannschaft. Das hat sich ja auch so ein bisschen gehalten, auch wenn man mittlerweile das Gefühl hat, er hat dann zu wenig gemacht. Das sind halt diese... sie hieß ja am Anfang mal Laptop-Coaches, aber das sind halt so genau diese Zauberlehrlinge, die ja auf Vereinsebene wirklich etwas vorzuweisen haben. Ich meine, Tuchel ist Champions-League-Sieger mit Chelsea geworden. Das ist unverkennbar und unwidersprochen ein herausragender Trainer. Und ich habe immer, wie gesagt, ich war mir sicher, England wird Weltmeister mit Kane und Tuchel. Das passt. Aber es ist dann eben so, wenn in dem einen Spiel, wenn der Fußball auf seinen Kern reduziert wird, in 90 Minuten Halbfinale. Und Argentinien nimmt ja nicht nur den Kampf an, sondern gibt den Kampf vor. Und sie haben dieses Moment und damit auch das Momentum mit Lionel Messi und diese Mannschaft, die ihm folgt. Da geht's dann nicht mehr um Matchpläne, da geht's darum, wie du den Ball in den 16er bekommst und was du mit dem Ball anfängst. Und wenn er darauf keine Antwort hat, weil er nur probiert, den Zufall zu domestizieren, was ja immer sein großes Anliegen ist, das reicht dann eben nicht. Aber das kannst du ja Diesen Vorwurf kannst du ja vielen Trainern machen. Dann bist du schnell wieder bei und sagst, naja, eigentlich brauchst du den Typ Ancelotti. Du brauchst den Typ Hitzfeld, vor allen Dingen als Nationaltrainer. Ancelotti hat es jetzt mit den Brasilianern auch nicht so richtig gut hinbekommen. Sorry. Meine Hoffnung ist ja deshalb Jürgen Klopp, weil er beides miteinander verbindet.
Für England aber jetzt, ne? Weil es ist ja die Verhandlungen, die werden ja jetzt, jeden Tag hört man, ja, man ist in Verhandlungen, man ist in guten Gesprächen.
Die hijacken das noch.
Klopp. Aber wie lustig das wäre, dass dann die Engländer holen Klopp, weil Klopp ist ja also über die letzten 10 Jahre fast mehr Engländer als Deutscher.
Ja.
Und dann kommt irgendwann Professor Bunsen mit seiner Brille auf dem Kopf, Bernd Neuendorf, und sagt, so, dann habt ihr jetzt da vor dir Ficker, ihr kriegt Tuchel.
Das wäre ja wie Frauentausch.
Ja, so, also, Grauentausch, aber dann im Falle mit Tuchel, Grauentausch.
Danke nochmal dazu, weil, also Mike, ich glaube, Mike hat da in vielem Recht, was Tuchel angeht.
Und, um Gottes Willen, soweit ist schon gekommen.
Aber hinterher bist du halt immer schlauer. Ich habe gedacht, Tuchel funktioniert genau deshalb, weil er dieser Systemtrainer ist. Jetzt hast du gemerkt, okay, dann hättest du vielleicht einen anderen Trainer gebraucht in diesem speziellen Spiel. Ich glaube aber, es ist noch was anderes, weil wir über Bellingham und die Art und Weise, wie er mit Pickford umgeht, schon gesprochen haben. Weil wir gesehen haben, wie die Spanier als Team die Franzosen aufgefressen haben. Ich glaube, am Ende sind in diesem Finale die beiden Top-Mannschaften der Welt, die wirklich Mannschaften sind. Die wirklich als Team zusammengewachsen sind. Also nicht nur eine Ansammlung von herausragenden Spielern in einer Nationalmannschaft sind, sondern sind die 25 plus Messi, die durchs Feuer gehen für ihren Anführer. Das ist eine Truppe. Ich habe das wirklich im Gefühl gehabt, das ist wie so eine Kreisliga-Truppe, die nochmal alles auf den Platz bringt. Nur, dass sie halt, nur, dass
mit
sie Messi.
Halt,
ja, dass sie natürlich aber auf Weltklasse-Niveau agieren. Aber ja, dieses, allerdings. Also, das ist so alles so abgewohnt, als Vokabel. Aber dieses, ja. 11 Freunde müsst ihr sein, das merkst du da. Und das merkst du im System von De La Fuente, merkst du das auch bei den Spaniern. Das sind zwei echte Teams und die haben sich deshalb auch durchgesetzt.
Ich komme gleich übrigens noch mit einer unbequemen These, aber vorher müssen wir ja noch
bitte.
Mal...
Ne, das wir ist ein super Cliffhanger.
Ja, das ist ein super Cliffhanger, ja. Genau. Ja. Mickys unbequeme These kommt gleich und dann müssen wir natürlich auch rausfinden, ob, und da werden wir knallhart recherchieren, ob Leon Goretzka eigentlich noch in Winston-Salem ist, weil er sich so sehr vom Team isoliert hat, dass er gar nicht gemerkt hat, dass Deutschland rausgeschieden ist. Alles das hört sich einfach nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
Richtige Sau.
9MML. Ach ja, kommen wir mal zu einem regionalen Familien- und Traditionsunternehmen aus Hamburg, nämlich Salzbrenner. Salzbrenner-würstchen.de. Ja. Das ist insofern eine wahnsinnig gute Nachricht für euch da draußen, weil ihr nämlich die Salzbrenner-Würstchen jetzt auch einfach ganz locker online im Online-Shop bestellen und kaufen könnt.
Genau, und weil man die online bestellen kann, ich sag mal so, ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich meine, ich hätte bei mindestens zwei WM-Spielen Javier Bardem und Penelope Cruz gesehen, wie sie auf der Tribüne saßen und dann die Salzbrennerwürstchen gegessen haben. Und ich glaube auch gesehen zu haben, wie Javier Bardem sich zu ihr umgedreht hat. Nee, falsch. Ich schildere es falsch. Er hat an Penelope Cruz vorbeigeguckt und guckte Shakira an und hat nur gesagt, lecker.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe auf der Tribüne in Atlanta Flat Eric gesehen, der eine Salzbrennerwurst geraucht hat.
Ja, und ich glaube, genau so war es. Und dann haben die sich nämlich, und dann hat nämlich Javier Bardem hat Shakira beiseite genommen und hat ihr ins Ohr geflüstert. Shakira, wusstest du, Salzbrennerwürstchen, das ist ja ein regionales Familien- und Traditionsunternehmen aus Hamburg. Und die haben ja auch einen Online-Shop. Und dann hat aber Shakira zu Javier Bardem gesagt, hör mal, Javier, alte Hupe, haben die denn auch eine Veggie-Line? Und dann hat er gesagt, ja, selbstverständlich. Ja. Ne? Und so war's. So hat sie es zugetragen.
Noch? Hat er gesagt, die verwenden sogar regionale Zutaten und alles wird sehr sorgfältig verarbeitet. Das ist, so muss es sein.
Ja.
Regionale Herstellung.
Und dann hat Shakira gesagt, ja, das baue ich in meinen Text ein für die Halftime-Show im Finale. Da singe ich da noch drüber. Da kann ich jetzt schon mal sagen, hört mal genau hin. Sie wird es eingebaut haben, weil das ist ja so. Ja.
Und für alle, die es ein bisschen weniger glamourös ein bisschen lokaler haben wollen.
Zusätzlich gibt es ja 10% Rabatt auf die Currywurst und den Mittagstisch im Salzbrenner Bistro. So, ihr müsst einfach den Code MML nennen.
Das ist rein, rein und rufen.
Rein rufen. Ihr kommt da rein und dann schreit ihr das, ne?
Dazu muss man natürlich vorher auch noch erwähnen, dass unter salzbrenner-würstchen.de es mit dem Rabattcode FMML15 sogar 15% Rabatt gibt auf eure Bestellung. Also alles das, was ihr im Online-Shop bestellt, da gibt es 15%, 10% gibt es dann im Salzbrenner Bistro in Hamburg. Dann nennt ihr einfach den Code MML und freut euch einfach auf Qualität, auf Frische und auf einfach fantastische Würstchen, sowohl, wie gesagt, als Veggie Linie oder eben ganz normal. Deswegen schaut vorbei, wo ihr wollt, entweder im Shop, im Bistro in Hamburg oder eben unter salzbrenner-würstchen.de.
Mein MML.
Zunächst eine kleine Beobachtung aus der Mitte der Gesellschaft. Ich habe nicht nur die erste Halbzeit des Spiels noch in der Kantine des WDR mit Susan Link verfolgt, sondern ich bin dann schnell mit dem Wagen zum Eigelstein. Das ist ja ein beliebter Platz in Köln, so eine kleine Piazza, draußen die Außengastronomien. Es war auch weil viele Spiele waren ja in der Nacht, das war natürlich für die Lokale und Gastronomien war es jetzt nicht optimal, aber diese letzten Spiele, die haben ja oft um 21 Uhr stattgefunden und in einer Sommernacht konnten wir auch schon mal so einen leichten Eindruck gewinnen, wie sich das bei der nächsten EM und dann auch WM anfühlen würde. Es war herrlich. So, das Spiel Argentinien-England war vorbei. Es waren so 5, 6 Außengastronomien auf diesem Platz. Überall waren die Screens. Ich hatte das große Glück, ich war genau in der richtigen Gastronomie, denn wann immer das Tor fiel für England, Da, also wir haben geschrien und gejubelt und ich saß dann so quasi so in Sichtweite von so zwei anderen netten Typen. Wir haben uns immer angelacht und so, haben so ein bisschen uns ausgetauscht, weil mit 5-sekündiger Verzögerung hörtest du dann plötzlich irgendwo so 30 Meter weiter die andere Gastronomie, hey! Und in der anderen Gastronomie, da war dann lange gar nichts, weil da war der Fernseher ausgefallen, da tippte einer panisch irgendwelche Codes ein. So. Das Spiel war vorbei und jetzt kam wirklich der deutscheste Moment überhaupt. Ich zahlte dann schnell und ging zurück ins Hotel. Ich ging vorbei an so einer VHS-Marion in so einem geblümten Kleid und Trekking-Sandalen. Die fing sofort an zu klatschen. Viva Argentina! Die war also ganz eindeutig, hatte mit Argentinien wirklich gar nichts zu tun. Die hat wahrscheinlich noch nicht mal Evita das Musical geguckt, aber die klatschte, die war begeistert. Mit ihrem Rest Spanisch drückte sie sich noch so ein Viva Argentina raus. In dem Moment saß dann so rauchend auf ihrer Hüfthöhe, saß da so eine Mitute im selben Alter. Also beide wahrscheinlich, also ich will dir mal sagen alt, aber waren wahrscheinlich 5 Jahre jünger als ich. So, die zieht an der Kippe und sagt, hör mal, hier sind doch noch Leute, die schlafen wollen. So, also alles so ultradeutsch, diese Situation. Die eine, die sich da wirklich von fremden Nationen anzünden lässt und die andere, die sie sofort in Minute 1 nach Abpfiff Maß regelt, dass hier ja auch darüber Leute wohnen, die schlafen wollen. Also das fand ich einfach toll.
Karneval der Kulturen.
Ja, aber jetzt wirklich, aber ohne Daniela Klette. Ja.
Ich war ohne übrigens, RAF. Ja. Ich war quasi im übertragenen Sinne in dem anderen Restaurant.
Ja.
Ich war in einem argentinischen Steakhouse, wir saßen schön draußen mit einem alten Kumpel und haben das Spiel da geschaut.
Ja.
Wir waren das Restaurant, was ungefähr so 20 Sekunden Delay hatte. Und man hörte beim Pfostenschuss, das wollte ich auch noch erzählen, beim Pfostenschuss hörte man nur schon so, oh! So. Und dann brach halt Jubel aus und wir hatten noch nicht mal den Pfostenschuss gesehen.
Ja, scheiße.
Da hatten die anderen in Villa Bajo schon den Torjubel auf den Lippen.
Ja.
Und dann war es wirklich so erst der Pfostenschuss und dann hattest du den Jubel im Ohr und dachtest, okay, Messi hat jetzt den Ball. Jetzt passiert irgendwas Irres. Und dann, aber das nimmt dir so natürlich so ein bisschen die Spannung. Aber
das ist so ein bisschen wie VAR, aber rückwärts laufend. Also das heißt, du hörst den Jubel schon. Also es kommt alles nur noch mit Verzögerung. Also auch dieses Jubelmoratorium durch den VAR. Also du siehst es in Echtzeit und traust dich kaum noch zu jubeln, weil du weißt, dieser Jubel wird irgendwann für ungültig erklärt. So ist es mit diesen verschiedenen Screens dann auch so. Übrigens, Lukas hat natürlich einen Anfängerfehler, ne? Also Argentinien im argentinischen Steakhouse zu gucken, das ist natürlich genauso ungeschickt wie beim Italiener ein Italien-Spiel zu glauben und zu denken, dass die Belegschaft für Italien jubelt, die sich natürlich nur dann für das Spiel interessieren, wenn Albanien spielt bei der EM. Und bei Argentinien ist halt so, erst dann wirst du Emotionen spüren, wenn der Libanon bei der nächsten WM mit 64 Teams auch dabei ist. Ne? Das muss man wissen.
Mein alter Twitter-Gag, ne? Berlin, das ist, wenn ein Syrer Albanisch lernt, um Italiener zu eröffnen.
Ja, bitte, also.
So ist es doch.
Warten wir es.
Ich habe übrigens, falls es euch interessiert, ich habe in der Bullerei geguckt. Nein. Okay.
So.
Ich habe in der Bullerei geguckt.
Ja, da kann man sehr gut gucken.
Ja, finde ich auch. Übrigens, Lukas hat mit Delay geguckt. Ich habe mit Jan Delay geguckt.
Ah, fantastisch.
Sehr gut.
Aber unabhängig davon, es ist.
Irgendwo.
Weil du gerade angesprochen hast, Micky, das deutscheste Verhalten überhaupt und hier wollen auch noch Menschen schlafen und so weiter und so fort.
Ja,
es ist in Hamburg tatsächlich, man muss das mal sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie wirklich bürokratisch dumm diese Stadt manchmal ist. Es ist in Hamburg verboten, mit Ton diese WM zu gucken.
Du hast ja auch nicht mit Ton geguckt, du hast ja mit Jan Delay geguckt.
Ton sitzt ja kultig in Kalifornien, an der Ostsee. Da hat man sich vom ARD-MOMA
jetzt noch bitte
mal was
das Olaf Ton, jetzt bitte noch auf Frankreich gemünzt, das Tonzitat des Turniers.
Ich habe das schon wieder vergessen, was war das nochmal gleich? Was hat er ja nochmal gesagt? Ich hab's.
Naja, irgendwas mit Star-Ensemble, aber ich habe das falsche.
Ach so, ja. Ach,
egal.
Exempel, da ist es. Sie haben ein starkes Exempel. Das ist doch genauso wie Marcel Janssen, liebe Grüße, die Tage im Doppelpass saß und sagte, wenn dann so ein Spieler sich falsch verhält, so dass da der Trainer den auch mal subventionieren muss. Ne?
So, aber das stimmt ja auch.
Wolltest du noch was, weil was Hamburg angeht, zum Thema WM, ich werde nie vergessen, wie wir damals das WM-Finale geguckt haben bei der Mario in der Wohlwildstraße, da am Pferdemarkt. und einfach direkt nach dem WM-Finale, so in der Jubeltraube und so, das Ordnungsamt einfach Autos abgeschleppt hat, wo du denkst, ey, wirklich, ihr seid wirklich, so wirklich, ey, das ist das so Hinterletzte. Absurd. Hinterletzte. Ja. Ja, jetzt, und dann, jetzt ist, und dieses Land will mit dieser Geisteshaltung auch mit dem Ton abdrehen bei WM und wir zerstechen den blagenden Fußball und die wollen dann Weltmeister werden oder was? Was haben die sich denn vorgestellt?
Ja, oder gar, also ich meine, also es ist wirklich, es gibt eine Verordnung, es ist quasi explizit für diese WM gemacht worden, dass es verboten ist, eben Public Viewing Veranstaltungen mit Ton abzuhalten. Insbesondere, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, im Bereich der Schanze und von St. Pauli, den sehr leisen, sehr zurückhaltenden Stadtteilen in Hamburg.
Genau, weil wir ja gerade über das Thema Mentalität sprachen und das eine Land will es mehr als das andere. Weißt du, du hast ja immer, ne, ich will jetzt nicht den ganz großen Bogen schlagen, aber nur ganz leicht, ne? Der kommt ja immer, weißt du, da sitzt dann irgend so ein deutscher Ingo, steht da am Schwenkgrill und sagt, also das ist ja immer, die können ja gar nichts und die wollen halt nicht genug, die laschen. Aber dass man begreifen muss, dass die Geisteshaltung ja von allen ausgeht. Also das ist ja nicht nur die DFB-Elf, die Trottel, die es nicht so wollen, sondern ein Land, in dem Fußballplätze halt im Zweifel künstlich mit Hügeln ausgestattet werden, damit die Blagen nachmittags beim Spielen nicht die Nachbarn stören, wo Bälle zerschossen werden, wo lieber nochmal irgendwas neu asphaltiert wird, bevor man da noch einen Käfig hinstellt oder im Zweifel der Ton abgedreht wird, damit sich nicht zu viele Leute für den Fußball begeistern. Das ist doch alles, das ist doch eine kohärente Geschichte. Das ist doch alles ein großes Ganzes und da kannst du nicht die Nationalmannschaft exkludieren und glauben, dass sie in dem Moment performen. Also das muss ja von allen ausgehen. Ich will jetzt nicht mit dem Fisch und dem Kopf und dem Gestank anfangen, aber es ist ja eine kollektive Leistung.
Die Schlussphase gegen Paraguay war ja emotional so, als wenn du das Spiel ohne Ton schaust. Ja. Weil jeder, der das mal gemacht hat oder jetzt machen muss, kennt das ja. Wenn du nicht dieses Stadion-Grundrauschen hast, sondern du sitzt da einfach in einem Restaurant und hörst am besten noch die Gespräche am Nebentisch von einem Tisch, der nämlich Wochen vorher reserviert hatte, ohne sich gewahr gewesen zu sein, dass dort Fußball laufen wird und die sind einfach da, dann hörst du diese Tischgespräche von so 6 Leuten, die gar nichts mit dem Fußball am Hut haben, hast aber keinen Ton. Dann hörst du die Analyse nicht, du hörst das Grundrauschen des Stadions nicht. Das macht dir so viel kaputt. Also das ist da geht ja emotional so viel verloren und so viel, das war im Grunde auch die deutsche Nationalmannschaft. Da fehlte dieses Rauschen.
Ja, und das gehört halt alles zusammen. Das darf man halt wirklich nicht vergessen. Du kannst es nicht getrennt voneinander betrachten und erwarten, dass in dem Moment, wo so ein Turnier beginnt, da plötzlich alle angezündet sind mit so einer Art von gutem Patriotismus. Das geht halt einfach so auch nicht. Ja. Dafür fehlt es uns an individueller Klasse, sagen wir es mal so. Dazu fehlt es uns an individueller Klasse, den Mangel an Zündung irgendwie auszugleichen.
Ja. Muss man sich am Ende auch nicht wundern, wenn dann eine Stadt gegen Olympia zum Beispiel stimmt, wenn man eben in der übrigen Zeit einfach alles verhindert, was in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen so kollektive Freude irgendwie beim Sport dann stattfinden.
Stimmt, wobei eine Sache ich dazu anzufügen hätte, es ist auch wirklich keine besonders kluge Idee, einen Volksentscheid dann stattfinden zu lassen, wenn die Hamburger Bevölkerung, und ich bin auch Teil dieser Bevölkerung und ich habe, weil nämlich die alle dann immer alle die Straßen absperren, wo ich wohne, wenn genau zu der Zeit du schon Hafengeburtstag hattest, Marathon, Triathlon, Harley Days, Schlager-Move und genau in der Zeit versuchst du dann die Bevölkerung, sagst du, liebe Bevölkerung, hättet ihr Bock darauf, noch 6 Wochen von der Scheiße zu haben mit gesperrten Straßen und Fremden, die euch also voll den Vorgarten vollstrollen, ist, sag mal, strategisch nicht besonders clever, aber okay, Lukas,
das
bitte.
Ist aber auch natürlich das Problem, wenn Euphorie dann nicht gelernt, sondern verordnet ist.
Genau.
Das ist immer ein Problem. Exakt. Und eine Frage habe ich noch, den Sack zuzumachen mit einem Gedanken, der uns ja schon seit Wochen jetzt bei MML verfolgt, wenn dann in Hamburg ihr dieses Spiel ohne Ton schaut und da wird auf dem Platz gekocht, ist es dann Silent Cooking?
Vielen Dank für diesen Einwurf.
Und ich habe eine Frage habe ich noch, weil du dieses Trikot die ganze Zeit, also die Leute sehen uns ja auch und du hast ja ganz klar ein Frankreich-Trikot. Wir waren jetzt sehr England-Argentinien-lastig.
I got a big cock. I got a big cock, thanks for mentioning.
Ja. Sitzt da aber auch alleine im Hotel, du bist Han Solo. Aber einen Gedanken möchte ich noch, weil du dieses Trikot trägst. Weil du dieses Trikot trägst. Einen Gedanken noch. Wie hast du das erlebt? Weil ich hatte ja schon gesagt, im Grunde, es war unsere Vermutung. Im schlechtesten Fall ist dieses Wahnsinnsmittelfeld um Rodri, um Fabian Ruiz, die sind im Zweifel für die französische Offensive Kryptonit.
Ja.
So, das ist ja eingetroffen. Welche Gedanken hattest du noch während des Spiels, auch so, wenn man sich anschaut, wie Mike Olise performt hat und wie die Spanier die Franzosen erdrückt haben. Wie bist du aus diesem Spiel rausgegangen?
Boah, also Michael Olise hat ja jetzt wirklich, also er hatte gleichzeitig eine geile Saison und irgendwie auch eine fürchterliche, denn in den zwei wichtigsten Spielen, nämlich in dem Spiel von Bayern gegen Paris, dem Rückspiel und auch jetzt diesem, hatte halt nicht stattgefunden. Und da, ich meine, auch Olise ist noch jung, ja. Das hatten wir bei Bellingham gerade, bei Olise auch. Auch das wird er noch lernen, unter diesem Druck halt eben auch zu bestehen. Das war natürlich absolut ernüchternd, ne? Also ich meine, ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, die Spanier sind furzlangweilig, gleichwohl haben sie das absolut verdient, ins Finale einzuziehen. Und wenn sie Weltmeister werden, ist das auch in Ordnung. Wobei, bevor ich gleich noch zu einem Spieler komme, das natürlich auch absolut schrecklich ist. Denn als ich mich gestern mit Heidemanns unterhielt, da haben wir auch gesagt, ey, diese irre Generation der Spanier, 2008, 2010, 2012, aber halt eben mit Torres, Puyol, Ramos, Iniesta, Xavi Hernandez, also Wahnsinn. Und das schaffen sie jetzt sogar mit einer Truppe von Leuten, von denen ich also kaum einen kenne und die mich auch nicht interessieren. Das heißt, selbst mit diesen Langweilern schaffen sie es im Zweifel schon, Europameister und Weltmeister zu werden. Also das ist ja völlig verrückt. Das heißt, die laufen ja eigentlich nur so nebenbei, wo man sagt, dann nehmen sie das trotzdem nochmal eben mit. Das finde ich, also es ist ja nicht die goldene Generation. Was ist das dann für eine Generation? Was ist denn so Carbon, was so unschön ist und hält?
Wenn du sie natürlich vergleichst mit dem absoluten Goldstandard, Iniesta, Xavi und Busquets, dann fallen sie ab. Wenn du aber guckst, wer derzeit den Weltfußball dominiert, dann ist natürlich ein Mittelfeld, wo du wählen kannst zwischen Pedri oder Fabian Ruiz, wo du einen Dani Olmo hast, der eigentlich auf der Zehnerposition spielt, sich aber fallen lässt, Zweikämpfe gewinnt, plus ein Rodri, der immerhin vor ganz kurzer Zeit noch Weltfußballer wird.
Vergiss mir mal Merino nicht.
Ja, und Mikkel Merino. Ja. Nein, aber das ist ja das, was vielleicht ist auch ein bisschen kurz gekommen in unserer Analyse am vergangenen Montag.
Kann sein.
Dieses, natürlich hatte Frankreich die beste Offensive der Welt mit Dembélé, mit Mbappé, mit Olise, Doué, Barcola. Aber Spanien hat einfach wirklich mit Abstand das beste Mittelfeld. Alles. Und da wurde dieses Spiel entschieden.
So ist es, das stimmt. Übrigens, ich bin sehr, sehr traurig, dass Merino mit Vornamen Mikkel heißt und nicht zum Beispiel Wolfgang. Also wenn er Wolfgang Merino heißt, dann wäre es natürlich der Merino-Wolle, ne? Aber das wird einem ja wieder nicht, all das wird einem ja wieder nicht gegeben.
Endlich.
Aber man merkt schon,
und jetzt mal wird einem, und jetzt kommt nämlich die unbequeme These. Müssen wir darüber nachdenken? Ausgerechnet Marc Cucurea zum Spieler der Weltmeisterschaft zu küren? Er ist ja nicht so glanzvoll, weißt du, wir blicken immer sehr, sehr auf die Offensivspieler, aber ist es möglicherweise so, dass wir Cucurea in Betracht ziehen müssen, dass er der Spieler des Turniers wird? Der legt ja ein nahezu perfektes Turnier hin.
Der trägt ja die Merino-Wolle.
Das ist richtig, ja.
Es ist auf jeden Fall so, dass er Sinnbild dafür ist.
Hast
du ein bisschen, aber er ist natürlich auch Sinnbild tatsächlich für den Verlauf dieser WM, ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, wir haben ja, wenn wir nochmal uns erinnern, wir haben ja irgendwie den Gag gemacht mit Delivery Hero, dass eben jeder Held aus einem bestimmten Jahr eben liefert. Lustigerweise die einzigen Helden aus einer Nationalmannschaft, die nicht geliefert hatten, waren die von Spanien, weil es eben insbesondere Nico Williams und ja auch Lamine Yamal nicht in ihrer Topform gegeben hat. Und insofern ist es dann vielleicht in der Tat am Ende ein Spieler wie Cucurea, der einfach sehr unauffällig, aber sehr effizient gespielt hat und Flanken geschlagen hat, die letztlich den Unterschied auch für Spanien gemacht haben, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise spektakulär war. Aber es reichte halt immer, weil 1-0 ist ja auch gewonnen.
Und wenn wir die ganze Zeit bei Deutschland über die Mentalität sprechen und bei England jetzt über die Mentality, der ist halt ein Mentalitätsspieler.
Ja.
Guck in dessen Augen.
Ja.
Wenn der den Ball noch im 5-Meter-Raum weggrätscht und zur Ecke klärt.
Kann er in seine Augen gucken, der ist ja wie so ein Bobtail.
Stimmt, man sieht's vor sich. Schneid doch mal frei.
Man sieht's ja nicht.
Stefan Aust schreibt gerade dessen Biografie, der Lockvogel.
Oh Gott, ey. Bitte, darf ich jetzt gehen? Ich kann's nicht mehr ertragen.
Nein, wir haben ja noch eine Aussicht. Also, wir reden nicht Das können wir am Montag machen, weil dann ist die WM vorbei und wir haben können den großen Ausblick auf die nächste.
Ich möchte auch über Gosens bei Schalke reden.
Ja, das können wir Montag machen. Ich habe auch was wirklich Tolles mit Blick auf die Bundesliga-Saison vorbereitet.
Okay.
Wir können am Montag über den Ausblick auf die nächste Weltmeisterschaft gerne sprechen oder einen Ausblick wagen, dann mit 64 Teams. Jetzt müssen wir aber ganz kurz noch darüber sprechen. Finale, also zwei Dinge noch zum Abschluss. Ja. Finale, Spanien, Argentinien. Was glaubt ihr, wer das zieht? Und wie begeistert seid ihr vom Plan der FIFA, da eine halbe Stunde Halftime-Show zu machen, nachdem sie das Spiel schon, nachdem wir schon seit Wochen im Viervierteltakt der FIFA marschieren und sie das gefüttelt haben mit diesem beschissenen Hydration Break. Jetzt machen sie eine halbe Stunde Pause. Das ist Wettbewerbsverzerrung.
Das ist natürlich der totale Wahnsinn und das ist nach der Hydration Break und dem Eingriff von Trump im Grunde genommen der fürchterliche Schlussakkord ich formuliere es anders. Es werden sich noch Vereine möglicherweise bedanken bei Infantino, dass sie einen oder zwei Spieler verletzt zurückbekommen. Denn das kannst du natürlich aus sportmedizinischer Sicht fast gar nicht verantworten. Das heißt, die spielen eine Halbzeit und dann haben sie über eine Viertel, also es wird ja wohl auf 30 Minuten hinauslaufen. Ey, wie sich das alles runterkühlt, der Körper, ja? Also sowohl der Kreislauf als auch die Muskulatur werden natürlich einer ganz neuen Herausforderung ausgesetzt, die möglicherweise nicht alle unbeschadet überstehen. Ich will damit nicht so tun, als wäre es die Schlussszene von Platoon. Aber es ist ja schon, ein Unterschied, ob du nach 15 Minuten wieder aufs Feld gehst und versuchst, die Muskulatur warm zu halten oder du halt einfach mal 30 Minuten da sitzt und dir die Scheiße anguckst oder versuchst, vorsichtig zu traben. Das ist ein Verletzungsrisiko, das einfach deutlich höher ist. Mal abgesehen davon, dass der Kreislauf auch etwas anders wieder in Schwung kommen muss, wenn du gerade eine Dreiviertelstunde Leistungssport betrieben hast und dann plötzlich nach einer halben Stunde Pause das Ding wieder hochfahren musst. Das ist wirklich nicht gut.
Wenn es noch Zweifel daran gegeben haben sollte, dann ist das, also diese Halftime-Show, diese halbe Stunde, der absolute Beweis, dass es der FIFA und Infantino nicht um den Fußball und vor allen Dingen nicht um die Spieler geht.
Exakt. Absolut. Ja. Es ist, vor allem nicht um die Spieler.
Würde Shakira nicht von Salzbrennerwürstchen singen, es wäre wirklich abzulehnen, muss man einfach sagen.
Ja.
Also, und was glaubt ihr?
Spanien.
Es ist mir eigentlich wurscht, aber es wird dann wohl Spanien werden. Und dann ist es auch in Ordnung.
Ich sage,
es ist so witzig übrigens, du sagst, es ist mir eigentlich wurscht. Ich finde, man merkt das richtig auch so in der WM-Stimmung, ne? Es ist so wirklich, Argentinien hat irgendwie den Stecker oder den Stöpsel quasi gezogen und seitdem ist so die Luft raus, mehr oder weniger. Es ist so auch egal, wer jetzt dieses dann eben spielt.
Ich lese ab, man hat uns was reingereicht. Also dann wird es ja Argentinien. Weil es ist der MML-Fluch. Danke, liebe Redaktion. Ich glaube aber wirklich, pass auf, allein nur für den Kracher-Gag. Ja?
Ja, jetzt bin ich ja,
glaube,
bitte. Ja.
Ich glaube, es wird Argentinien, denn Messi hat Lamine Yamal schon mal nass gemacht.
Oh. Ey, sag mal, übrigens, der Vater von Lamine Yamal ist 34 Jahre alt. Er hat Lamine Yamal gekriegt, da war er 15. Lamine Yamals Vater ist 34. Ich bin 15 Jahre, das heißt, wenn ich den Vater von Lamine Yamal im Alter gekriegt hätte, wie der Vater von Lamine Yamal gekriegt hat, wäre ich jetzt der Großvater von Lamine Yamal.
Ja.
Das ist schön,
Warte.
Ja.
Das ist eine sehr schöne Kausalkette.
Das sind meine Schlussworte für heute. Denken Sie mal darüber nach, meine Damen und Herren. Am Montag ist endlich wieder dann auch mal richtiger Fußball, nämlich dann können wir schon mal ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Ja. Ein bisschen zumindest. Und dann machen wir natürlich nochmal, dann blicken wir nochmal auf das Turnier in Gänze, auf das Finale, also all diese Dinge.
Und dann klären wir wirklich die Frage, wo ist eigentlich Leon Goretzka?
Ich möchte einmal schon anteasern, weil ich kann es eh nicht bei mir behalten. Ich habe einen Thread entdeckt auf Instagram und den müssen wir am Montag länger besprechen.
Okay.
Nenne Produkte aus dem Supermarkt, die klingen, als hätten sie 200 oder mehr Bundesligaspiele. Und ich schicke euch mal ein paar und ich lese euch Montag mal vor. Und dann gehen wir damit in die Ferien als Hausaufgabe für die Hörer. Ich habe Dinge gelesen und selber auch schon ein, zwei geschrieben. Das macht auch süchtig. Ich bringe es Montag mit.
Ja, aber wie
toll. Sehr schön. Ja, übrigens, ja. Vielleicht, weil ich es dann am Montag auf jeden Fall vergessen habe, vielleicht nochmal eine ganz witzige Anmerkung oder im Zuge dieser Leon Goretzka-Geschichte, der ja, stand ja so Sachen wie Stinkstiefel und so weiter und so fort da. Das ist natürlich schon ein wirklich lustiger Treppenwitz ist, dass sich Julian Nagelsmann 2024 aktiv gegen Mats Hummels entschieden hat, weil er Angst hatte, dass er die Kabine in irgendeiner Art und Weise vergiftet, wenn er denn nicht spielen sollte und ihm jetzt das unterläuft, was er 24 vermeiden wollte, indem er einfach Goretzka nachnominiert hat. Also er ist schon relativ lustig.
Naja, Moment dazu. Ja, das ist lustig, aber Goretzka ist ja aus denselben Gründen nicht eingeladen worden. Er war ja bei der EM24 ebenfalls nicht dabei. Ja. So. Also das heißt, es ist ja nicht nur Hummels. Aber komm, machen wir einen Sack zu. Ich muss an den Pool, ne? Ist ganz wichtig. Ja.
Dann nehme ich mir das Schlusswort heraus, mit Blick auf Montag. Hydrofugal, spanischer Flügelspieler, Sohn kroatischer Einwanderer, war Ende der 80er der einzige Spieler mit internationalem Format beim SV Waldhof Mannheim, ging nach dem Abstieg aus der Bundesliga als einer der ersten Pioniere in die Saudi Pro League, ist dort heute noch als Funktionär tätig.
Ist das toll. Wobei ich das Sturmduo von Waldhof Mannheim, Knack und Back, auch nicht so schlecht fand.
Also, das wird ganz toll. Ich bringe das mit.
Da freue ich mich auch drauf. Wie schön,
das ist aber
sehr witzig.
Ja. Habt hoffentlich trotzdem ein fantastisches Finale am Sonntag.
Ja.
Morgen dann natürlich auch noch das Spiel um Platz 3, das eigentlich unser Finale gewesen wäre, nämlich England gegen Frankreich. Also auch da hoffentlich guter Fußball und dann hören wir uns am Montag wieder in alter Frische, wie es so schön heißt, ne?
Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.